ARD. Prozess wegen Kindesentführung. Was der Unternehmerin Christina Block vorgeworfen wird.
Reanimation in der Schule lernen. In Nordrhein-Westfalen wird das bald Pflicht.
Und immer mehr Firmen bieten Arbeitszeitkonten an. Welche Vor- und Nachteile das hat.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Guten Morgen, heute ist Freitag, der 11. Juli. Kurz vorm Wochenende sind Tanja Hausstetter und Sebastian Trepper nochmal für euch da.
Guten Morgen.
Heute beginnt ein Prozess um eine Familie, der wirklich total aufsehenerregend ist. Es geht um den Fall Block. Aber wenn man die Vornamen hört, könnte das auch wirklich eigentlich in jeder deutschen Stadt das Gespräch sein. Hast du gehört? Stefan und Christina haben sich ja getrennt und jetzt gibt's voll das Theater, weil sie sich bei den Kindern nicht einigen können. Christinas neuer Freund Gerd hat sich auch schon eingemischt.
Genau, wobei der Fall ist dann doch nochmal um einiges krasser. Und das ist eben nicht die ganz normale Familie. Christina heißt nämlich Block und ist Unternehmerin und die Tochter von Gründer der Steakhouse-Kette Blockhaus. Stefan heißt Hänsel und ist Banker und Unternehmensberater und Gerd heißt Gerhard Delling und war mal gemeinsam mit Günter Netzer das bekannteste Duo im deutschen Sportjournalismus.
Und dann geht's auch nicht nur um den klassischen Streit um das Sorgerecht, sondern auch um ewig viele Klagen und Prozesse und sogar eine Entführung. Und in dem Fall beginnt heute ein Prozess, deswegen reden wir drüber. Christina Block, Gerhard Delling und andere sind wegen Kindesentführung bzw. Beihilfe dazu angeklagt.
Und das Ganze ist auch noch relativ kompliziert und wir versuchen jetzt mal für euch das Ganze so auseinander zu dröseln. Also, Christina Block und Stefan Hänsel waren bis 2018 verheiratet. Die beiden haben 4 Kinder und seit der Trennung streiten sie um das Sorgerecht für die beiden jüngeren Kinder. Die sind 2010 und 2013 geboren, also mittlerweile Jugendliche.
In dem Streit ging es immer darum, bei wem die Kinder leben. Bei Christina Block in Deutschland oder bei Stefan Hänsel, der nach Dänemark gezogen ist. Der wohnt ein bisschen nördlich von Flensburg, also nicht weit entfernt von der Grenze. Und im August 2021 sind die Kinder nach einem Besuch nicht mehr aus Dänemark zurückgekommen, wie es eigentlich vereinbart war.
Da gab es dann wieder neue Gerichtsverfahren, noch mal komplizierter, weil da ja dann 2 Länder beteiligt waren und auch ziemlich hohe Gerichte. Aber wirklich krass wurde es dann in der Silvesternacht 2023 auf 2024. Stefan Hänsel und die Kinder haben das Feuerwerk angeguckt und wurden dann von mehreren Männern überfallen.
Die Kinder sind entführt worden. Die Staatsanwaltschaft sagt, das war ziemlich rabiat. Stefan Hänsel ist wohl niedergeschlagen worden. Ein Kind soll gefesselt worden sein und die Täter sollen sogar beiden Kindern den Mund zugeklebt haben. Dann sind sie mit den Kindern nach Deutschland gefahren. Da hat Christina Block die Kinder dann am 2. Januar abgeholt.
3 Tage später gab es dann aber schon einen Gerichtsbeschluss und die Kinder wurden zu ihrem Vater zurückgebracht. Und vor Gericht geht es jetzt vor allem um die Frage, wer hat diese Entführung beauftragt? Der Vorwurf ist, das war Christina Block. Die Verteidigung sagt dagegen, das war ihre Mutter, die mittlerweile verstorben ist, oder eine private Sicherheitsfirma, die das auf eigene Faust gemacht hat.
Falls Christina Block, Gerhard Delling und die anderen Angeklagten wirklich schuldig gesprochen werden, dann könnte es ziemlich hart werden. Bis zu 10 Jahre Haft sind als Strafe möglich. Das Ganze könnte sich aber ziemlich ziehen. Das Gericht hat nämlich schon 40 Verhandlungstage bis Dezember angesetzt. Also bis da ein Urteil kommt, wird es eine Weile dauern.
In Sachen Sorgerecht und Aufenthaltsbestimmungsrecht ist mittlerweile alles geklärt. Das hat komplett der Vater bekommen. Christina Block darf ihre Kinder nicht sehen.
Das ältere der beiden entführten Kinder soll wohl im Prozess sogar gegen die eigene Mutter aussagen. Und das bleibt so ein bisschen bei mir hängen. Am Ende ist es ziemlich egal, ob Eltern reich und berühmt sind. Sie müssen es nach der Trennung irgendwie hinbekommen, vernünftig miteinander zu reden oder zumindest irgendwie gute Kompromisse für die Kinder zu schließen. Ansonsten geht so eine Trennung vor allem auf Kosten der Kinder. In dem Fall natürlich ganz extrem und echt erschreckend.
Unsere Kurznachrichten.
Der Bundestag wählt heute 3 neue Richter für das Verfassungsgericht. Die Wahl ist brisant, weil die Kandidatinnen und Kandidaten eine Zweidrittelmehrheit brauchen. Ein Kandidat wurde von der Union vorgeschlagen, 2 Kandidatinnen von der SPD. Die Regierungsparteien sind aber auf die Stimmen der Opposition angewiesen. Es könnte also passieren, dass zum ersten Mal ein Verfassungsrichter nur durch die Zustimmung der AfD gewählt wird.
Apropos AfD, in Rheinland-Pfalz sollen AfD-Mitglieder in Zukunft nicht mehr für den Staat arbeiten dürfen. Das hat der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling angekündigt. Bewerber, die zum Beispiel zur Polizei gehen oder als Lehrer arbeiten wollen, müssen dann erklären, dass sie keiner extremistischen Organisation angehören. Und dazu zählt jetzt auch die AfD. Sie wird unter anderem in Rheinland-Pfalz vom Verfassungsschutz beobachtet.
Die Pandemiezeit soll offiziell aufgearbeitet werden. Das hat der Bundestag jetzt auf den Weg gebracht. 14 Sachverständige und 14 Abgeordnete aus allen Fraktionen bewerten, was im Umgang mit Corona gut und schlecht gelaufen ist und welche Lehren man daraus ziehen kann. Um konkrete Vorwürfe, wie zum Beispiel bei der Maskenaffäre, geht es dabei aber nicht. In Schulen in Nordrhein-Westfalen könnte bald öfter mal sowas hier zu hören sein. Staying alive. So ähnlich, ne?
Ja, oh, ich glaube, das mit dem Singen lassen wir. Ja, die genau. Gebrüder, Bon Scott, bekomme ich erst recht nicht hin. Aber Highway to Hell von AC/DC geht auch, wobei das schon vom Titel her echt hart ist bei dem Thema.
Ja, total. Es geht nämlich um Reanimation. Staying Alive von den Bee Gees und Highway to Hell haben beide 120 Beats pro Minute und damit genau den richtigen Rhythmus für eine Herzdruckmassage. Und das kann helfen, wenn man eine machen muss. Einfach zum Beispiel gedanklich mitsingen oder auch laut, je nachdem, wie man es braucht.
Ja, Hauptsache man drückt möglichst an der richtigen Stelle und auf jeden Fall auch fest genug. Wobei die Lieder beide für Schüler, glaube ich, viel zu alt sind. Die müssten beide über 40
Kennen
Jahre
alt sein. Kennen
die
wahrscheinlich nicht, genau.
Da muss wahrscheinlich moderneres Zeug her, wenn ab dem nächsten Sommer, also dem Schuljahr 2026/27, Schüler in Nordrhein-Westfalen Unterricht in Reanimation bekommen. Und zwar sollen dann alle Schülerinnen und Schüler mindestens einmal in den Klassen 7, 8 oder 9 eine Schulung von 90 Minuten bekommen, in der sie lernen, wie man jemanden wiederbelebt.
Ja, und dann lernen sie 3 Schritte, die sie in diesem Fall machen sollen. Prüfen, rufen, drücken. Also stellen wir uns mal vor, jemand bricht zusammen, dann muss man erstmal prüfen, ist die Person ansprechbar, atmet sie, dann den Notruf anrufen, also rufen, und drücken ist dann die Herzdruckmassage, also kräftig den Brustkorb drücken im Rhythmus des Lieds eurer Wahl, 100 bis 120 Mal pro Minute.
Ja, es geht ganz praktisch darum, dass schon die Kinder wissen, was sie tun können, wenn jemand zusammenbricht. Sina Wosnick aus Münster in NRW hat selbst erlebt, wie wichtig das sein kann. Die ist 27 Jahre alt und hat ihrem Vater mit einer Herzdruckmassage das Leben gerettet. Und gelernt hatte sie das in der Schule.
Ich habe einfach nur direkt gedacht und mich daran erinnert an eine Aktion, die wir in der Schule hatten mit Prüfen, Rufen, Drücken am Schlossplatz. Also dass das Wichtigste bei der Laienreanimation ist, dass man einfach macht, einfach sofort loslegt, dass man die ganze Zeit so kräftig wie es geht eben das Herz versucht pumpen zu lassen manuell.
Ja, und genau das ist das Entscheidende, sagen Experten, einfach machen.
Ja, das ist aber oft auch genau das Problem. Man weiß nicht, wie geht das denn, oder man traut sich nicht und steht dann daneben und hat Angst, irgendwas falsch zu machen, macht lieber erstmal nichts. Da gibt es sogar Zahlen zu, die sogenannte Laienreanimationsquote. Und die ist in Deutschland relativ niedrig und liegt bei 55%. Das heißt, wenn jemand zu Hause oder in der Öffentlichkeit einen Herzstillstand hat, hilft nur etwa in der Hälfte der Fälle ein Ersthelfer oder eine Ersthelferin. Und das sieht in anderen Ländern wie den Niederlanden oder in skandinavischen Ländern anders aus. Da ist die Quote bei 75%.
Ja, ziemlicher Unterschied.
Ja.
Mit den Reanimationskursen in der Schule soll sich das ändern bei uns in Deutschland und die Hemmschwelle soll gesenkt werden. Denn es ist eben total wichtig, dass auch Laien sich trauen zu helfen. Experten gehen nämlich davon aus, dass jedes Jahr so ungefähr 10.000 Menschenleben gerettet werden könnten, wenn mehr Menschen eine Herzdruckmassage machen würden.
Ja, das ist viel, ne? NRW startet also, wie gesagt, mit solchen Kursen ab dem übernächsten Schuljahr. Aber auch in anderen Bundesländern sind sie im Unterricht schon Thema. Hessen hat den Wiederbelebungsunterricht in der 7. Klasse eingeführt. Das wird jetzt nach und nach in den Schulen dann auch umgesetzt. Niedersachsen dann als weiteres Beispiel. Da gibt es auch schon einen entsprechenden Beschluss des Landtags. Da wird es sogar in die gesamte Sekundarstufe 1 in den Unterricht eingebunden. Also Klassen 5 bis 10. Ja, und auch in Bremen gibt es einen Antrag im Senat zu Wiederbelebung in der Schule.
In anderen Bundesländern, wie zum Beispiel Sachsen-Anhalt, gibt es im Moment Modellprojekte, bei denen Schülerinnen und Schüler Erste Hilfe lernen. Und auch da wird gerade politisch geprüft, solche Kurse ganz normal in den Lehrplan aufzunehmen.
Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie war das denn nochmal? 2 Finger breit unterm Brustbein ansetzen oder so? Habe ich doch beim Führerschein machen gelernt. Dann ist euer letzter Erste-Hilfe-Kurs, wie bei mir, wahrscheinlich schon ein Weilchen her. Deswegen, wir haben euch einen Link in die Folgenbeschreibung gepackt, wo das mit Prüfen, Rufen, Drücken nochmal genauer erklärt ist. einfach früher in Rente gehen oder noch ein bisschen das Leben genießen, das ist eine schöne Vorstellung, oder? Oder vielleicht mal 3 bis 4 Tage einfach raus aus dem Alltagsstress, obwohl die Urlaubstage eigentlich schon aufgebraucht sind. Und das alles geht mit einem sogenannten Arbeitszeitkonto. In einer aktuellen repräsentativen Erhebung ist jetzt rausgekommen, dass immer mehr Menschen so ein Konto nutzen. Von 2013 bis 2023 hat sich die Zahl nämlich fast verdoppelt. Deswegen schauen wir uns das jetzt mal genauer an.
Vereinfacht gesagt geht es bei den Arbeitszeitkonten darum, dass ihr Überstunden auf die hohe Kante legen könnt. Ihr könnt die zum Beispiel über Monate oder Jahre sammeln und dann nutzen, wenn ihr sie braucht. Was alles geht und wie genau die Regelungen sind, ist abhängig davon, wo ihr arbeitet und ob die Firma überhaupt mitmacht.
Also auf den ersten Blick, Vorteile sind klar, ne? Ich als Arbeitnehmerin bin durch so ein Arbeitszeitkonto flexibel. Katja Hano zum Beispiel ist Hebamme an einem Krankenhaus in Aachen in Nordrhein-Westfalen und die nutzt so ein Konto.
Also für mich funktioniert das persönlich super und ich kann auch mal 3, 4, 5 Tage wegfahren, wenn ich eigentlich keinen Urlaub habe.
Ja, jetzt denkt man sich bei dem Job vielleicht, wie soll das gehen? Einfach mal weg sein, das geht, wenn das gesamte Team mitmacht.
Wir haben auch eine Kollegin, die jetzt nächstes Jahr mal in Sabbatzeit geht, oder wir hatten Kolleginnen, die gerne mal eine längere Reise machen wollten und 4, 5 Wochen am Stück frei haben wollten, das trägt das Team dann auch mit. Das sind nämlich Sachen, die so im Standard auch nicht bei uns gehen sonst, weil unsere Dienste immer besetzt sein müssen. Da führt kein Weg dran vorbei. Wir können nicht sagen, wir sind da mal knapper besetzt. Und von daher ist diese Flexibilität oder die Möglichkeit, auch Sabbatzeit zu nehmen, finde ich schon ein Argument für diesen Arbeitgeber.
Ja, Urlaubstage müssen bei Katja nämlich sehr langfristig geplant werden. Diese Ausgleichstage gehen aber dann auch mal spontaner.
Ja, finde ich total super, sei ihr auch voll gegönnt. Hat sie sich auch erarbeitet an anderer Stelle, aber das Ganze kann auch problematisch sein, wenn mein Chef nämlich zum Beispiel ausnutzt, dass ich so viel arbeite oder ich bis zur Erschöpfung weitermache, weil ich die freien Tage an anderer Stelle unbedingt haben will. Man sammelt nämlich ja Überstunden, die man eigentlich nicht ständig machen sollte, ne?
Ja, und es gibt noch einen kritischen Punkt. Was ist, wenn ich den Job irgendwann wechsle? Wenn meine Firma pleite geht oder sowas? In der Theorie kann ich mein Konto mitnehmen zu meinem neuen Arbeitgeber. Das funktioniert aber nur, wenn die neue Firma ein ähnliches Modell anbietet. Das kann sein, weil diese Systeme oft von externen Anbietern betrieben werden, aber das ist natürlich trotzdem Glückssache.
Ja, weil es nämlich kein Recht auf ein Arbeitszeitkonto gibt. Der Arbeitgeber entscheidet, ob er das anbietet will oder nicht. Es könnte aber auch für ihn interessant sein. Für viele Menschen spielt nämlich nicht mehr nur das Gehalt eine Rolle, sondern immer mehr auch, dass sie flexibel sind, wie wir schon gehört haben, und sich vielleicht auch mal eine zusätzliche längere Auszeit für Urlaub und Familie nehmen können. Ich sag nur ein Beispiel: Kinder haben viel mehr Ferien, als Eltern Urlaub haben. Und dann kann ein Arbeitgeber mit einem Arbeitszeitkonto für mich vielleicht attraktiver sein als ein anderer Betrieb.
Darüber haben wir auch mit Sigrid Grün geredet. Die ist Personalerin beim Softwareunternehmen Inform aus Aachen in Nordrhein-Westfalen. Das ist eine Branche, die mit Fachkräftemangel zu kämpfen hat, die aber flexible Modelle anbieten kann, weil da ja oft projektbezogen gearbeitet wird. Und das kommt gut an. Also es wird bei Vorstellungsgesprächen nicht unbedingt nach Lebensarbeitszeitkonten gefragt, sagt Sigrid Grün, weil das eben noch nicht so viele kennen. Aber wonach immer wieder gefragt wird, ist Flexibilität, wenn sie nach neuen Mitarbeitern sucht.
Im Hinblick auf Recruiting ist das natürlich ein gutes Instrument bei dem zunehmenden Fachkräftemangel. Und da sich die Lebensentwürfe der Menschen ja komplett verändert haben so in den letzten Jahren und immer ein weiteres höheres Bedürfnis nach Flexibilität entstanden ist oder entsteht, kommen diese Fragen natürlich häufig.
Generell läuft das mit dem Arbeitszeitkonto bei Sigrid so.
Tatsächlich kann man da verschiedene Modelle wählen. Das kann man tatsächlich für eine 3-monatige Auszeit nutzen oder auch für ein 12-monatiges Sabbatical. Das ist nutzbar für, wenn ich Ad-hoc-Pflege für Angehörige bereitstellen muss.
Und sie hat uns im Interview auch noch gesagt, dass auch Leute bei Ihnen das Modell nutzen, damit sie einfach früher in Rente gehen können. Wir haben euch ja gestern gebeten, uns eure Meinungen zum Rauchverbot an Stränden zu schreiben. Da kam richtig viel, vielen Dank dafür. Und ehrlich gesagt, waren so ziemlich alle für ein Rauchverbot.
Ja, es waren aber trotzdem unterschiedliche Sichtweisen dabei. Mhm. Viele finden vor allem die Kippen im Sand total ätzend. Die Userin Bund schreibt bei Spotify, dass sie gerade als Mutter das stört. Sie hat geschrieben, beim Buddeln mit dem Kind steckt doch immer mindestens eine Kippe mit in der Sandburg. Das ist doch ekelhaft. Aber das mit dem Müll wieder mitnehmen oder im Mülleimer entsorgen müssen nicht nur die Raucher lernen.
Ein Raucher hat auch darauf hingewiesen, dass die Kippen bei E-Zigaretten nicht so ein Problem sind. Kommt, glaube ich, auf die Art der E-Zigarette an. In Frankreich sind E-Zigaretten vom Rauchverbot am Strand jedenfalls ausgenommen, schreibt er.
Ich habe mir noch Patricks Nachricht mitgenommen, weil die viele von den Kommentaren und Nachrichten von Nichtrauchern ganz gut zusammenfasst. Er schreibt, gegen das Rauchverbot spricht die Einschränkung der persönlichen Freiheit von RaucherInnen. Ich als Nichtraucher möchte aber auch nicht eingeschränkt und am Strand passiv zugequalmt werden. Klar nehmen manche Raucher in Rücksicht, aber eben leider nicht alle.
So, dann nehmen wir jetzt mal Rücksicht auf uns selbst und starten einfach ins Wochenende.
Ich muss ein bisschen arbeiten noch am Wochenende. Aber so ein bisschen Freizeit bleibt hoffentlich trotzdem. Montag könnt ihr dann Julia und Moritz hier hören. Liebe Grüße, habt ein schönes Wochenende.
Auch von mir, macht's gut, tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.